Apokalypse.
Einen wunderschönen guten Morgen in die wunderschöne Schweiz.
Ja, das stimmt. Genau, auch zurück einen wunderschönen guten Morgen, sonnigen Morgen zurück nach Berlin.
Bei uns ist nicht sonnig, bei uns ist heute diesig und es ist ein bisschen kühler und wir erwarten sozusagen bei uns am Wochenende Zeitumstellung, bei euch auch?
Ja.
Ja, da sind wir wieder mit den Amis sozusagen in Sync. Die haben ja vor 3 Wochen schon umgestellt.
Nehmen wir uns.
So, ich habe heute nichts, wo ich über euch Schweizer lästern kann. Ich habe nichts gefunden, also können wir dieses Thema abhaken.
Genau. Ja, dafür kann ich mal ein bisschen über die Deutschen lachen hier.
Ach Gott, was haben wir denn schon wieder verbrochen?
Ja, die Bundestagsfraktion hat sich ja geeinigt, um den NSA-Untersuchungsausschuss zusammenzustellen und durchzuführen. Und da habe ich so ein bisschen gelacht über diesen Originalton, den der Antrag hat. Und der sagt ja so im ersten Satz, ob und in welcher Weise und in welchem Umfang die Nachrichtendienste der Five Eyes und so. Da habe ich so ein bisschen gelacht, so über das Ob. Weißt du so, wieso ob? Ich meine, es war offensichtlich, oder? Weißt du, Frau Merkel war sehr entsetzt und es war ja doch was los hier und trotzdem kann man sich so auf den Text einigen, ob und in welcher Weise. Das finde ich noch schön.
Das ist auch schön, wenn man den kleinsten Kompromiss findet, auf dem man arbeiten kann. Da können die Jungs was tun. Ja, aber lass uns, wir sind ja geflasht. Also ich bin zumindest geflasht gewesen und lass mich das einfach mal loslassen. Ja. Einmal war ich von OneNote geflasht, weil das seit 1,5 Wochen jetzt kostenfrei zur Verfügung steht, auch für die ganzen mobilen Devices. Und es gibt eine neue API für OneNote, mit dem man so mit so netten Tools wie If This Then That das automatisieren kann. Und ich habe daraufhin mal mein ganzes OneNote-Ökosystem, ich arbeite schon seit 2003 mit diesem OneNote, komplett umgekrempelt und bin auch noch immer dabei und finde das jetzt total super einfach, dass ich, egal an welchem Gerät ich bin, sei es jetzt das iPad, sei es der Windows 7-Rechner, sei es der Windows 8-Rechner, sei es das Samsung Galaxy oder auch ein Windows Phone, ich komme immer an das Gleiche ran. Ich kann überall neuen Content produzieren, ich kann Änderungen machen und es läuft sowas, wie man sich das erwartet. Ja? Keine riesengroße Konfiguration, einmal angemeldet, einmal hin und man kann darüber wunderbar die Dinge austauschen, aktualisieren. Unglaublich. Also eine richtig, und ich bin gesagt, seit 10 Jahren arbeite ich mit diesem OneNote und für mich ist es eines meiner wichtigsten Informationssammelquellen. Ich habe für SharePoint 2007 und 2010 OneNote-Bücher, die haben weit über 1000 Seiten mit allen möglichen Artikeln und Blogs, die ich damals immer gesammelt habe. Das habe ich jetzt bei 2013 nicht mehr gemacht in der Intensität. Aber das ist Wahnsinn, da kannst du immer noch nachschlagen, du hast eine Volltextsuche und das ist also richtig gut. Und selbst wenn man mit 10 Jahren damit gearbeitet hat, kann es einen immer noch sagen, wow, jetzt hast du nochmal einen richtigen Schritt vorwärts gemacht und also toll. Wird mich doch mal, ja, also ich finde es gut, ich werde auch darüber nochmal so den einen oder anderen kleinen Webcast bauen, um das einfach nochmal ein bisschen besser zu zeigen, wie man das machen kann. Also finde ich gut. Vor allen Dingen, die ganze Plattform ist offen. Du kannst mit allen möglichen Dingen, ich glaube, man kann es auch noch programmieren, da ist ja auch noch eine komplette neue Programmierschnittstelle.
Ja, OneNote Service API.
Ja, und das ist super, zeigt doch eine wunderbare Richtung. Bist du auch ein OneNote-Nutzer? Du hast dir das ja sogar für den Mac angeguckt, ne? Also, du bist ja da so ein Mac-Nutzer und genau. Für Mac ist es ja auch noch rausgekommen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, ja, für den Mac, ja, also waren so, es war, eigentlich war so letzte Woche, ja, den letzten 2 Wochen war einiges los, ja, in diesem in der Notizenszene. Ich glaube, so zuerst rüttelte Google ja die Szene wach, mit dass sie ihr angestaubter Notebook-Service ganz neu lancieren und der heißt jetzt Google Keep. Und dann die zweite Welle war dann OneNote, oder, mit ihrem Service API und der Mac-Version. Endlich, auf das haben ja viele User gewartet. Und ich gebe dir recht, ja, also du hast ein paar Fragen gestellt. Ja, ich bin auch ein OneNote-User und ich bin auch ein Mac-User. Und ich glaube, es gibt ja so diese zwei Typen bei OneNote. Es gibt so diejenigen, die es brauchen, lieben und brauchen und total brauchen. Und es gibt so diejenigen, die sagen, OneNote, sag mir jetzt nichts. Es gibt so nichts zwischendurch. Aber ja, ich brauche OneNote für das Geschäft, für die ganze Portalgeschichte, wo wir webmäßig unterwegs sind bei der anderen Firma, Mobile und Web-Apps. Dort sind wir die Evernote-User.
Genau, Evernote ist ja so die auf, ja, nicht freie Konkurrenz, aber die Webseite, das, was auch in viele Systeme integriert ist, was ja eigentlich immer so ein richtig guter Vorteil ist, dass OneNote auch jetzt in Applikationen integriert ist. Zum Beispiel haben sie in Feedly, das ist ja mein Newsreader, der Nachfolger von Google, ne? Genau. Da gibt es ja jetzt oben eine Schaltfläche, wo ich draufklicken kann, und dann kann ich den Beitrag, den ich habe, sofort ab in mein OneNote speichern und muss das nicht mehr über irgendwelchen Krimskrams machen. Allerdings habe ich gelesen, dieser Knopf ist nur bis 17. April verfügbar. Danach musst du dann tatsächlich ein Feedly Pro-Abo haben, damit dieser Knopf noch funktioniert. Das wird jetzt eigentlich nur 30 Tage von Microsoft gesponsert. Aber nichtsdestotrotz, das sind ja dann auch nur kleinere Beiträge. Ich weiß nicht, ob das 4 oder 5 Euro im Monat kostet. Aber wenn es mir einfach meinen gesamten Ablauf extrem vereinfacht und ich einen wirklichen Vorteil habe, dann ist das ja kein Thema dazu, ne? Und du bist aber eben auch so ein Cross-Nutzer. Du hast ja sowohl Evernote als auch OneNote im Einsatz. Ja, genau. Hast du da irgendwo mal so generell eine Präferenz?
Ja, also die Shownotes hier jetzt für diese Sharepocalypse-Episode habe ich jetzt in OneNote. Ich glaube, es passiert wirklich so, wenn ich in dieser Office, die Präferenz ist, also ich sage es mal so, meine persönliche Ausprägung ist so, wenn ich in meinem Office-Umfeld bin, so SharePoint, Word, Excel, Outlook, dann geht bei mir das automatisch einfach durch die schöne Integration in Richtung OneNote. Sobald ich das eben nicht bin, wenn ich so webmäßig unterwegs bin, geht das eben eher Richtung OneNote, oder? Weil dort eben die Integration... Richtung Evernote. Weil die, ja, ich kann es eigentlich gar nicht so richtig sagen, oder? Aber ja, ich meine, es gibt schon Unterschiede. Und insofern, ich meine, ob jetzt... der schöne Notizen und Handnotizen machen kann, also mal auf der Seite gelassen. Ich glaube, es geht ja vor allem auch um die Business-Integration. Und ich glaube, da finde ich jetzt persönlich so die Business-Integration, also quasi die Organisation und Security, also die ganzen Business-Feature, die sind halt bei OneNote in Richtung SharePoint dann abgelegt, oder? Mhm. Wo ich das dort manage. Oder? Das heißt, ich brauche dieses SharePoint-Umfeld, was halt bei einer Standalone-Applikation wie Evernote eben nicht der Fall ist, oder? Durch das wird es ein bisschen einfacher, oder?
Ja, gut, aber ich denke mir, dass auch gerade durch diese API, das ist jetzt also auch für die ganze Programmiergemeinde, die mit der Microsoft-Plattform programmiert, jetzt als Tool verfügbar ist, dass das einfach weiter immer populärer werden wird. Und meine Erfahrung, du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt Leute, die nutzen das und die sind dabei, und dann gibt es andere, die haben wir gar keine Ahnung davon. Ich habe mal festgestellt, wenn ich das mal auf irgendwelchen Vorträgen oder Veranstaltungen einfach mal gezeigt habe, wie ich damit arbeite, dass dann nachher immer 3 oder 4 Leute auf mich zukamen und sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst, das ist ja ganz toll, was man machen kann. Also das ist relativ unbekannt, aber ich glaube, das wird sich jetzt doch um einiges ändern. Allein wenn du dann praktisch verschiedene Applikationen hast, wo dann immer so ein Knöpfchen oben drin ist, wo du sagst, hey, warum kann ich denn darauf drücken? Was heißt denn jetzt hier der Knopf nach OneNote? Ne? Mhm. Also allein das wird dafür sorgen, dass das immer umfangreicher wird. Übrigens gibt es da eine ganz coole Applikation für Windows Phone, das gibt man, und die nennt sich Office Lens. Ja. Damit kannst du Texte fotografieren oder Whiteboards abfotografieren, und die macht dann so eine Nachbearbeitung. Also ich habe das mal ausprobiert mit einer Notizen an einem Whiteboard, die dann mit verschiedenen bunten Stiften geschrieben waren. Foto davon gemacht, aufbereitet, direkt nach OneNote geschickt, und du hast eine wunderbare Copy von, die auch richtig gut lesbar ist und die klar ist, von deinem Whiteboard. Und das sollte man auch sagen, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, OneNote hat ja im Hintergrund eine eingebaute OCR-Engine. Das heißt, wenn du irgendwie einen Zeitungsartikel als Bild fotografiert hast und auf OneNote abgelegt hast, ist der im Anschluss volltextmäßig durchsuchbar. Und das funktioniert sogar richtig gut. Also,
genau. Ja, ist auch ein Evernote-Feature, und zeigt ein bisschen, dass diese Office Lens und OneNote eigentlich so ein Großangriff auf Evernote und Google Keep ist, oder?
Ja.
Weil First Cloud First und wie heißt das, wie hat das gesagt, der neue CEO bei
Satya?
Ja, wie hat es, Cloud First und wie auch immer. Cloud, oder? Und deswegen Evernote ist hier sicher.
Hast du denn gestern die Pressekonferenz von Satya gesehen? Mit Office für iPad.
Ja, genau, und das, dort hat er es eben gesagt. Er hat nicht gesagt Cloud First, sondern es waren zwei.
Genau, ich hab mir das nämlich aufgeschrieben. Er hat gesagt, we think about users both as individuals, organizations spanning across all devices.
Ja, ich meine
nicht. Das heißt, das hast du nicht?
Ja, ist egal.
Das habe ich mir so ausgedacht. Also ich habe das gestern ja auch gesehen und live verfolgt. Mhm. Endlich Office fürs iPad. Und ich fand das. Das war auch mal eine ganz andere Microsoft-Präsentation. Also ich fand das ganz, ganz spannend. Zum einen haben sie diese Pressekonferenz in San Francisco gemacht. Ja, nicht etwa in Seattle, sondern in Richtung Silicon Valley. Auch gar nicht so. Sollte mich auch mal überlegen. Ne? Und dann ist schon ein totaler Unterschied, wenn du ihn da auf der Bühne siehst. Alles ziemlich klein, ziemlich eng, ziemlich kuschelig so. Und wie er da so rauftritt, so im Poloshirt. Und ich meine, Bill Gates hatte man immer so ein bisschen diesen Nerd-Charakter, wo er und Steve Ballmer war eher so die Dampframme. Mhm, ne?
Genau.
Und da hast du so Gandhi meets Cloud.
Ja, ja, genau. Diesen Steve Jobs-Charakter irgendwie.
Ja, und ich habe mir das hier auch aufgeschrieben. Ich hatte mich schon fast dahin zu versteifen wollen, zu sagen, es hat mich echt an Steve Jobs erinnert. Ich auch. Und vor allen Dingen, was ich gesagt habe, wo sie dann sagt, obwohl er es das iPad Office nicht selber präsentiert hat, sondern da hat er ja seine Office-Chefin da, die Julia White, präsentieren lassen. Und der hast du das echt angemerkt, wie die das dann so vorgeführt hat und hat gesagt, hey Freunde, hier ist Office fürs iPad. Hey, ich habe das seit 3 Jahren in meiner Schublade, ich konnte nicht drüber sprechen und jetzt kann ich es euch endlich zeigen. Das hat man so richtig gemerkt, wie die sich da auch gefreut haben, dieses zu präsentieren und darzustellen. Und auch die Botschaft, die jetzt abgesehen von dieser Applikation, aber die rüberkam, da war nicht mehr zu hören, hey, Windows first, Office first, Microsoft first und so weiter, sondern es war, hey, ihr habt die Devices, ihr habt das, wir kommen mit dem, was ihr haben, überall hin und wir versuchen da überall die Lösung zu bieten und es ist jetzt eigentlich wirklich egal, ob ihr Device X, Y oder Z habt, sondern jetzt sind wir da. Das ist ein ganz anderer Stil, oder?
Ja, ja, absolut, oder? Und es zeigt wirklich so diese Cloud-Strategie. Hat er ja wirklich unterstrichen, oder? Und, aber ja, ja, gefällt mir. Mir gefällt der Stil, mir gefällt das. Es kommt gut an. Das ist so dieses Start-up Feeling, das da irgendwie rüberkommt, oder so ein bisschen, oder? Obwohl es.
Ja. Ja, ja und ich habe mir natürlich die Apps sofort runtergeladen.
Ja, ich auch.
Was ich übrigens auch ganz cool fand, die Julia, die hatte ja auf dem, als wir beide uns gemeinsam ja diese Keynote von der SharePoint-Konferenz in Las Vegas angekündigt hat, da war sie auch mit als Sprecherin drauf, ne? Und bei dieser Keynote, da haben wir nachher auch gesagt, naja, ganz nett, aber irgendwie sind es diese Keynotes, die man mal kennt. Ne? Oh, wir sind so Change und Transformation und Cloud und alles ist im Umbruch und irgendwann kommt dann mal dies und irgendwann kommt mal das. Und das hat mich gestern auch wieder so an so eine echt alte Steve Jobs Keynote erinnert, so nach dem Motto, hey, Office fürs iPad ist ganz cooles Zeugs. Und um 19 Uhr könnt ihr euch das alles runterladen und ist auch noch ganz vernünftig gepreist. Mhm, also genau. Nach dem Motto, zack, 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 hier ist alles und ihr könnt jetzt sofort loslegen.
Genau.
Und wenn man sich diese Apps anguckt, das ist ja nicht einfach mal, wir kopieren das mal irgendwie rüber, sondern ich will jetzt mich nicht darin versteifen, dass ich sage, Office meets Steve Jobs, aber da ist bestimmt was dran. Das ist ja richtig fürs iPad aufbearbeitet. Das hat ja, du fühlst dich in Office und du fühlst dich auf dem iPad.
Absolut, also es ist wirklich, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es ist wirklich ein Redesign, das den iOS-Guidelines folgt und eine tiefe Integration hat. Das ist also nicht eine Portierung 1:1. Und ich glaube, das schmerzt auch ein bisschen für all diese Surface-User, oder? Weil genau das hätte es eigentlich gebraucht.
Ja, und das Surface fehlt dem auch. Das fehlt dem dann noch, ne? Diese. Übrigens ganz interessant, ich habe heute Morgen auch noch gelesen, auf Mashable ist ein Artikel erschienen über Han Ji-Song. Das ist der Mensch hinter diesem Projekt, der sozusagen der geistige Kopf hinter. Und der haben dieses relativ ausführlich beschrieben, wie der wirklich dieses von Grund auf neu konzipiert hat. Und das ist so ein Mensch, der wirklich diese beiden Welten wirklich miteinander verheiratet hat. Der hat diese Apple-Mentalität und hat aber auch das Feeling für diese Office-Welt und für diese Microsoft-Welt und hat das, ist ein total interessanter Artikel. Ich werde dir mal in den Shownotes hier mit verlinken. Sollte man sich mal angucken.
Ja,
und Tim Cook, hat per Twitter gratuliert.
Genau, das habe ich auch gelesen. Ja, ist auch cool, oder? Sie hatten ja ein bisschen Vorbild, hatten sie ja, weil Apple hat es ja vorgelegt mit ihren Pages, was ja auch so ein Word, ja. Und ein X, also Pages und Numbers. Weil da hatten sie ja auch jetzt zwei große Versionen, erste Version mal gemacht, oder wie arbeite ich wirklich auf einem Slate, auf so einem Tablet mit komplexen Applikationen. Da hatten sie ja eine erste Version gemacht und jetzt auch für iOS 7 eine zweite Version. Man konnte ein bisschen kopieren und konnte auch sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde probiert, Bilder rein zu kopieren und Text zu verschieben und so. Es ändert sich nicht, es ist eigentlich auch wie Pages, oder? Es ist am Schluss immer noch ein bisschen komplex, oder? Und es hat aber nichts mit Word zu tun, sondern einfach irgendwie mit der Größe des Bildschirms und so. Ich glaube, so wirklich geeignet, um kleine Korrekturen zu machen, ja, aber am Schluss ist es ein Device, um etwas anzuzeigen. Das bleibt einfach. Also diese Usability ist dann einfach gegeben durch die Größe des Screens, ist es nicht. Aber was wirklich gut ist, dass die Ansicht der Word-Dokumente, das wird wirklich sehr, sehr nah am Original angezeigt. Das war ja bei dieser Applikation, die es gab, Office 365.
Ja.
Ja, da wurde ja das Layout ein bisschen sehr durch den, wurde viel weggeschnitten, oder? Da hat man da am Ende fast nur Text, oder? Und das Layout und die Texte und die Headers haben nicht mehr gestimmt und so. Das ist wirklich cool und auch die OneDrive-Integration funktioniert völlig okay. Also wirklich, finde es ein gutes Produkt, macht Freude, kommt fast einem Standard entgegen, oder?
Ja, und ich meine, letztlich 30% von den ganzen Umsätzen wird Apple kassieren. Das ist ja wahrscheinlich immer so, wie wenn es über den App Store geht. Und das, ich meine, das ist allein, wenn du überlegst, wenn du jetzt sozusagen die Vollversion hast, dann hast du deine $99 oder 99 Euro pro Jahr pro Lizenz. Ich meine, lass da jetzt mal 100 Millionen User darauf umsteigen. Das ist ein paar Euro, die da zusammenkommen.
Ja, ich weiß nicht, ob das so ist, oder? Also das ist ja, genau, das ist noch eine Nebendiskussion, können wir auch gleich noch besprechen. Aber ja, ich muss ja, ich glaube, Office 365 Home ist so das Minimum, das ich benötige, ja, oder?
Genau.
Um damit zu arbeiten.
Ja, aber dann kannst du es auf 5 mobilen Devices und auf 5 Rechnern mit 5 Benutzern nutzen. Ne? Das muss man sich auch mal davor vorstellen. Das heißt, wenn du das nochmal durch 5 teilst, 100 durch 5, dann ist es 20 Euro pro Nase pro Jahr, wenn du das darüber verteilst. Und ich sag mal, das ist im Rahmen vom App-Pricing. Das ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, wenn ich normal auf eine App im Abonnement auf dem iPad runterlade, dass das irgendwie besonders viel oder besonders wenig ist. Das ist im Grunde normal.
Ja, das ist richtig, aber ich habe auch genau diese Diskussion, was ist normal, das ist für dich, vielleicht für dich und für mich und für alle unsere Business, die Business-Anwender normal, aber die Diskussion, die ich jetzt auch schon gesehen habe gestern Nacht, war wirklich so, dass man sieht, aha, Word ist zwar for free, aber es ist so ein In-App-Purchase, oder, verfügbar, das kostet ja was, ich kann gar nicht ein leeres Word-Dokument anlegen, oder? Das heißt so quasi, dass die Cloud nicht durchgängig frei ist und dass da hier wirklich so, dass hier Geld anfällt oder dass Microsoft da Geld dafür will eigentlich. So, das kommt jetzt so, das für die Cloud, das kommt so ein bisschen beim End-User an, oder? Dass man so die Diskussion so, aha, ja, wenn ich jetzt, das legt ja eigentlich so, denke, diese Miete für Software legt ja den Gebrauchsmarkt für Software lahm, wenn ich das beim Händler kaufe, kann ich das 10 Jahre installiert haben für 120 Euro irgendwie und wenn ich das jedes Jahr 100 oder 99 Euro zahle und ich es 4 Jahre brauche, kostet es mich ja dann rund 400 Euro, das ist ja viel teuer, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, so diese Diskussion, die kommt so ein bisschen jetzt zum End-User, oder?
Ja, da hast du völlig recht, aber ich glaube, das ist auch eine Variante, wo sich dann insbesondere so Anbieter wie Microsoft eben auch ihr Geschäftsmodell ändern müssen, weil klar, diese dicken, fetten Office-Versionen für, weiß ich was, wenn du früher noch 600, 700, 800 Mark da oder entsprechend Euro gezahlt hast, das wird dann auch ein Privatanwender nicht mehr machen, ne? Weil, wenn er, weil die kostenlose App ist sozusagen im Store vorhanden, auch wenn sie nicht alle Funktionen hat. Aber mal ganz ehrlich, wie du auch eben gesagt hast, Word auf dem Tablet, da brauche ich halt ein paar rudimentäre Funktionen, um Texte zu erfassen. Mhm. Und ich hätte gern, dass es in meine gesamte Infrastruktur integriert ist. Schön und gut, aber ich meine, einen Roman da schreiben, das werden wahrscheinlich auch nicht alle machen. Ja. Und genauso mit Excel. PowerPoint, denke ich mir, ist noch was anderes, weil da hast du dann die Präsentationsgeschichte. Und ich habe ja auch gesehen in der Demo, da laufen jetzt auch diese ganzen Transitions und dieses ganze Schnickschnack läuft ja jetzt wunderbar damit. Und das, denke ich mir, wird für viele etwas sein, dass sie ihre Präsentationen da mitnehmen, nochmal ändern und dann direkt vom iPad locker präsentieren in der Art und Weise, wie sie es auch vom normalen Notebook oder Desktop machen können.
Ja, genau.
Also ja,
und
hier, aber
genau. Ja, genau.
Das ist das, was wir immer auch schon gesagt haben. Es ändert sich halt alles. Man sollte bloß immer sehen, dass man mitkommt und nicht vor allen Dingen auch nicht immer diesen Veränderungen dann so immer so mit negativen Argumenten allem gleich von vornherein die sozusagen die Luft nehmen.
Ja, ja, genau. Also ich gebe die meine Rolle in diesem Podcast ist es ja ein bisschen auch ein bisschen die kritische Seite zu beleuchten, aber hier muss ich dir mal ausnahmsweise recht geben.
Ja, mach mich fertig. Mir geht's heute zu gut. Mir geht's halt einfach zu gut.
Nein, ich gebe dir da recht. Ich gebe dir da recht.
Sehr schön.
Sehr schön. Nein, aber das war.
Dann lass uns das abschließen. Mhm. Wenn du nichts, also ich finde das super. Ich denke mir, wir gucken mal, wie das weitergeht. Und da kommt ja noch mehr. Ich meine, nächste Woche ist die Bild oder die Mac. Da kommen ja noch mal große Konferenzen. Und der Satya hat ja schon angekündigt, dass er auf den nächsten Konferenzen immer noch neuere Sachen ankündigen wird, so wie also die kleinere Namensänderung, dass es nicht mehr Windows Azure, sondern Microsoft Azure heißen wird und ich weiß nicht, was noch kommt. Also ich glaube, Microsoft dreht sich da im Moment ganz schön um und der Satya bringt da richtig, richtig frischen Wind rein.
Ja, gut, er bringt frischen Wind rein, aber klar, diese Dinge waren ja schon lange, man wusste ja schon lange, dass diese Office-Apps hier rumliegen, oder man hat vermutlich auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Aber die Konkurrenz schleift nicht, oder? Das sieht man eben auch in diesem Google Keep und sieht man auch gestern hat gerade Amazon ja announced, dass sie ihre Cloud-Preise durch die Bank massiv reduzieren, oder? Von 30-50%.
Ja, das sehe ich auch jetzt irgendwie jeden zweiten Tag sehe ich immer entweder, jetzt hat Amazon wieder gesenkt, jetzt hat Google wieder gesenkt, jetzt hat Microsoft wieder gesenkt.
Ja, ich glaube, da bewegt sich wirklich noch vieles, oder? Und das beginnt auch irgendwo zu schmerzen, oder?
Wen, dich oder?
Nein, die Hersteller, also weißt du, vor allem wenn du hinten, ich sage jetzt mal, dass Microsoft ein bisschen hinten nachhinkt gegenüber Amazon, einfach so generell, unqualifiziert, aber ich glaube, wenn du hier wirklich noch so am Aufbauarbeit bist und die senken vorne schon wieder die Preise, das schmerzt doch irgendwie, oder weil deine Budgetierung nicht mehr stimmt, oder?
Ja, aber ich glaube, da ist Luft drin, oder?
Ja, ich weiß es nicht.
Ich meine, gut, es sind ja riesen Rechenzentren, die da sind, aber ich meine, die Skaleneffekte, die da haben, ich weiß es nicht. Da muss.
Ja, ja. Ja gut. Aber der Markt bewegt sich schneller, als wir irgendwie diskutieren können, oder?
Das glaube ich auch. So, lass uns mal ein anderes Thema ansprechen. Du hattest mich darauf hingewiesen, auf nochmal im Nachgang zur SharePoint-Konferenz in Las Vegas, wo ja unter anderem diese Kombination aus Office Graph und Oslo vorgestellt wurde. Und da wollte ich mir von dir, weil also für mich ist dieses Thema Graph, im Prinzip denke ich mir, habe ich das so verstanden, aber was sich so wirklich dahinter verbirgt, das ist mir ehrlich gesagt noch mit dir. Aber du bist ja da, du bist ja schlauer. Und deshalb möchte ich gerne von dir profitieren.
Okay, das ist gut.
Erzähl mir doch mal, wie das mit diesem Graph eigentlich funktioniert.
Ja, so richtig. Genau. Eigentlich klingt es viel fantastischer, als es ist. Aber eigentlich geht es darum, diese ganze Graph-Geschichte. Microsoft hat ja an der SharePoint-Konferenz dieses Office Graph, muss ich mal aufpassen, es gibt, alles heißt eben Graph, diesen Office Graph angekündigt und eine Anwendung dazu gezeigt, die sich Oslo nennt, oder? Für die es gesehen haben, wissen es noch, zeigt so ein bisschen alle Verbindungen zwischen Dokumenten und Bilder und People und irgendwie einfach so ein 365-Grad-Ansicht von Objekten her. Und das kommt aus von Yammer und dort hieß die Initiative, letztes Jahr wurde das so gestartet, hieß dort Enterprise Graph. Mhm. Enterprise Graph. Und dieser Enterprise Graph wird eben über das ganze Office 365 ausgerollt und nennt sich dann Office Graph. Und dieser Enterprise Graph von Yammer war eigentlich angedacht, um dieses, um das Problem dieses Social Network Sprawl, also die soziale Netzwerkzersiedlung zu lösen, oder? Weil die Unternehmen haben unterschiedliche Social Network Tools angebaut, die aber jeweils dann eben wieder solche Datensilos waren, oder? Und es gab keine verbindende Technologie. Und die Idee von Yammer war, mit dem Enterprise Graph eine standardisierte Plattform zu schaffen, wo ich eben wo andere Social Network Applikationen Dinge reinschreiben können oder Dinge rauslesen können, um ihre Daten zu enrichen oder quasi die Yammer-Daten zu enrichen, je nachdem, wie es dann ist. Dies als Plattform im Unternehmen. Okay, so dass diese Netzwerke miteinander integrieren können, oder? Und man kann es also quasi als Facebook Open Graph für Business-Anwendungen verstehen. Und hier kommt eben der nächste Graph, weil eigentlich der Begriff Graph in diesem Zusammenhang als standardisiertes API und als Technologie wurde von Facebook eingeführt 2007 auf ihrer Hauskonferenz, der Facebook F8 jeweils. Und dort haben sie das erste Mal gesagt, diese Open Graph Technologie. Und das basiert auf dieser Graph-Technologie, was eigentlich nichts anderes ist als eine Theorie, um mathematische Strukturen in paarweisen Relationen zwischen Objekten zu beschreiben, oder? Und genau das, diese Graph-Theorie, eben diese Struktur in paarweisen Relationen, genau das macht eigentlich Oslo. Es ist eigentlich genau das, oder? Und ich kenne jetzt dieses Facebook Open Graph API, weil das logischerweise braucht man das heute sehr stark, oder? Weil genau über dieses Facebook Open Graph API fragen all diese mobilen Applikationen diese Dinge ab, wie zum Beispiel sind diese zwei Leute Freunde? Oder wurde diese Facebook-Seite geliked, oder was ist der Update-Status, Fotos uploaden, Sharing Links ist so ein klassisches Beispiel, oder? Wo ich sage, share dieses Ding und dann sage ich ja Facebook und dann schreibe ich das über diesen Open Graph als Sharing Link über die API einer Person auf in die Timeline, oder? Genau solche Dinge laufen da drüben, oder? Das heißt, ich, also meine, als weitere mobile Applikation oder als Web-Applikation nutze diesen Graph, um das nach Facebook zu sharen und kann es aber wiederum auslesen, oder? Ich kann wiederum auslesen, wie manchmal wurde ein gewisser Link, weil es ist ja immer eine Relation zwischen zwei Objekten, oder? Ich sage, dieser Link ist wie manchmal im Facebook-Universum vorhanden, oder? Wohin sind die gegangen? Und das ist genauso, wie diese Social Listening Tools funktionieren, oder? Also diese Social Media Analyzer Tools. Die fragen eben wiederum den Graph ab und nach dem Objekt Link und nicht nach dem Objekt Freund. Oder? Also so funktioniert das eigentlich. Und Oslo macht genau das, oder? Wenn ich ein Dokument anklicke, sagt das, was ist die Relation zu Person, was ist die Relation zu E-Mail, was ist die Relation zu dem und zeigt das eigentlich so an.
Okay, also habe ich das jetzt, sagen wir mal, wenn ich das mal zusammenfasse, der Graph ist im Grunde genommen die Technologie, die mich sozusagen bei meinen ganzen Aktivitäten begleitet im Hintergrund, die erkennt, wenn ich ein Dokument bearbeite, dass ich das mit dem ausgetauscht, mit einem anderen Mitarbeiter ausgetauscht habe. Dass es dann weiß, ich war in einem Meeting, da war ich mit drei Leuten drin und weiß, mit dem habe ich auch ein Dokument geteilt und kann da eine Relation herstellen. Oder ich habe die Seite gelinkt und da ist auf der Seite, haben die dieses Thema entsprechend getaggt, das stellt dann wieder eine Relation zu mir her, der also in der Lage ist, dieses, was man früher so mit Indexer, wo im Grunde nur die Worte indiziert worden sind, jetzt aber auch die Verbindung zu anderen Systemen, anderen Informationen, anderen Tools zusammengefasst werden. Und ist dann der Graph sozusagen auch das, was bei mir in der Facebook-Timeline angezeigt wird im Hintergrund?
Ja, die Facebook-Timeline wird durch den Graph erstellt. Der Graph ist die Technologie, der das rechnet.
Oh Gott. Oh Gott.
Der rechnet die Relation, oder? Ja.
Gut, da muss aber noch ein bisschen was dran gearbeitet werden. Wenn ich mal so meine Timeline reingucke, dann sage ich mir, sag mal, was kommt denn da eigentlich für Mist rein?
Ja, gut, das ist wieder die Relevanz, oder? Das ist ein anderes Thema. Ja, aber verstehst du, der Graph ist die Technologie,
ja,
die Relation berechnen kann.
Okay, und Oslo ist jetzt eine Anwendung, die oben drauf setzt, ja, und praktisch das, was aus dem Graph herauskommt, nach einer bestimmten Nutzungsgeschichte, also ich sage, ich möchte jetzt einen Überblick haben über das, was ist für mich relevant, und mir das dann hübsch grafisch aufbereitet darstellt, dass ich es eben entsprechend optisch angezeigt bekomme, genau, auf jeden Device machen kann. Aber ich muss dann eben genau wie bei der Facebook Timeline darauf vertrauen, dass das, was der Office Graph herausfindet, was für mich interessant sein, vermutlich interessant sein könnte, dass das auch mit tatsächlich mit meinen Vorlieben übereinstimmt. Also ich muss mich da auf diese Technologie verlassen, dass das im Hintergrund auch tatsächlich klappt.
Ja und nein. Bin ich jetzt, ob die Relevanz rechnet vermutlich Oslo, weil der Graph ja nur die Relationen zeigt. Inwiefern jetzt wirklich der Enterprise Graph auch die Relevanz mitnimmt, kann ich jetzt final nicht sagen.
Na gut, die sind ja auch noch im Bauen. Das wird ja auch alles noch einige Zeit dauern. Aber Microsoft ist ja, Facebook hat einen Graph, Microsoft hat einen Graph. Ich glaube, man sieht ja eine ganz allgemeine Tendenz, den Informationsüberfluss, den wir haben, dass alles, was auf uns einstürzt, durch intelligente Technologien im Hintergrund für uns besser zu filtern und besser aufzubereiten. Also das war das, was er bisher mit Regeln oder mit, keine Ahnung, wie man das versucht hat. Jeder versucht sich ja irgendwie durch diesen Informationsdschungel durchzuhängeln und sein eigenes Informationssystem aufzubauen, dass da einfach intelligente Unterstützung kommen will. Ich will jetzt nicht sowas sagen wie semantische Analyse und so weiter, aber dass diese Tools hingehen und sagen, ich kann durch die Kombination oder durch das Auswerten von verschiedenen Quellen vermutlich herausfinden, was dich interessiert und was für dich relevant ist und dementsprechend eine andere Gewichtung bringen, als das, wenn ich nur nach, weiß ich was, nach Keywords oder sowas auswerte.
Ja, genau. Also da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass das so ist, dass eben Oslo genau diese Relevanz probiert herauszufiltern als, das ist die Leistung von Oslo. Ja, diese Relevanz irgendwo hinzubiegen, oder? Und das funktioniert dann so halb, oder wenn man die Demos sieht. Aber ja, funktioniert. Dort kommt es her. Aber ich glaube, es hat einen anderen Grund. Es hat dieser Graph, wenn man schaut, was Facebook gemacht hat, ist wirklich mit diesem Open Graph haben sie einen Standard für Social Media im privaten Umfeld geschaffen, oder? Alle schreiben dorthin, alle lesen dort wieder heraus. Das ist ein de facto Standard. Und ich glaube, man probiert mit diesem Office Graph das im Enterprise-Umfeld zu etablieren, dass man sagt, das ist der Standard, schreib da hin und alle können wieder rauslesen im Unternehmenskontext. Und das sieht man ja auch bei den neuen Office-Applikationen, wie Sie sie gezeigt haben, wo ich eben Yammer-Integration habe innerhalb der Applikation, oder? Das wird eben nur möglich durch diesen Office Graph, oder? Weil ich muss ja rein und rausschreiben können im Kontext des Dokumentes, oder? Und dann brauche ich die Relation dazu in Bezug, wer hat was geändert, welche Personen sind vielleicht noch in einem ähnlichen Projekt, Metadata und so weiter, oder? Weißt du, was ich meine?
Aber wenn du jetzt aber sagst, ich schreibe da rein, dann heißt das nicht, der Enduser merkt das ja nicht, sondern der macht ja seine tägliche Arbeit, aber reinschreiben heißt, derjenige, der das Programm oder die Oberfläche gebaut hat, der nimmt sich die Daten und schiebt sie dann an diese Graphentechnologie weiter.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, genau. Oder weil dieses Graph API kann halt auf, weißt du, so respond to an Event, und der Event muss ja nicht, kann ja auch irgendwie sagen, ich lege ein neues Dokument an, oder ich trigger diesen Event und vergleiche das mit in Bezug in Relation zu anderen Personen oder ähnlichen Projekten, weiß der Geheim was. Da ist mir dann ja ziemlich freigestellt, da ich ja eigentlich nur Objekte habe. Und der Graph mir einfach Relationen dazu anzeigt, kann ich meine eigene Applikation darum bauen, was immer die macht, ob es jetzt um Objekte anlegen geht oder ob es darum geht, also lediglich darum geht, Objekte zu kommentieren. Also das spielt dann eigentlich gar keine Rolle, da bin ich offen, dass die. Aber ich glaube, es geht darum, einen Standard zu etablieren, wie gearbeitet wird, oder? Während Facebook halt privat und ja, was soll ich sagen, weltumspannend ist, braucht es hier ein im Unternehmenskontext ein unternehmensüberspannendes oder unterlegendes Technologie. Das ist die Idee dieses Graphen, eines weiteren Graphen.
Gut, dann habe ich jetzt zumindest so ein bisschen die Grundlagen verstanden und gucke mal, wie das dann tatsächlich für mich nachher als Endanwender in entsprechenden Produkten aussieht. Mhm. Spannend, ja. Aber alles alles soll ja mittlerweile um uns rum mitdenken und sensifizieren. Wir haben uns ja mit dem Internet der Dinge schon ein bisschen mal beschäftigt und werden permanent damit konfrontiert, sei es Drohnen oder was, keine Ahnung. Mhm. Wir haben gelesen, Facebook hat ja erstmal WhatsApp gekauft. Ja. Jetzt haben sie noch Oculus gekauft.
Oculus?
Für 2 Milliarden.
Ja, Oculus haben sie gekauft, aber du hast noch was vergessen, oder? Das war so ein bisschen früher noch. Sie haben, sie wollen Drohnen, ja genau, diese Titan Aerospace, die solargetriebene Drohnen. Das wurde vor 2 Wochen announced, oder? So, ja, solargetriebene Drohnen, also was, Facebook will Drohnen kaufen, so, ja. Im Zusammenhang mit Internet.org. Ja, und dann kam dieses Oculus VR. Und ich glaube, da fiel es uns beiden, da haben wir miteinander telefoniert, und es fiel uns beiden wie Schuppen von den Augen, wie man so sagt, oder? Da geht es um the Internet of Things. Offensichtlich.
Ja, klar.
Nicht um Werbung, Oculus, primär.
Nee, das stimmt, genau. Das stimmt. Und Oculus, das ist ja, um es mal zu sagen, das ist ja ein Hersteller von einer virtuellen 3D-Brille, also so, ich sag mal, in die Richtung, wie Google Glass geht. Mhm. Und Gott, dafür haben die 2 Milliarden gezahlt und übernehmen einfach mal die Technologie. Ja, da ist auch viel Geld im Umlauf, oder?
Ja, das sieht man, wo die großen Zukunft sehen, oder? Ich meine, Google hat hier auch sehr viel gekauft, oder? Mit Nest, über die haben wir mal gesprochen im Rahmen dieses der Sherpokalypse, oder? Ja, Apple hat sehr erfolgreich diese iBeacon-Geschichte eingeführt, genau. Oder? Die wirklich auch ein cooler Use Case ist. Und
Ja, und die klassischen Sachen wie hier die bunten Lampen von Philips, die du über das Netz mittlerweile steuern kannst und was da alles hinzukommt. Aber das geht ja immer weiter, dass die Autos immer intelligenter werden oder auch mittlerweile jetzt erkennen, wenn du, ich glaube, bei den neuesten Autos kannst du ja mit deinem Handy da schon reinkommen, erkennt er dich und schaltet dir gleich, weiß ich was, alles schon vor und so weiter. Das ist, und auch die Sensoren, die in Autos mit drin sind, erfassen ja heute schon Unmengen von Daten. Das sind ja eigentlich kaum noch Autos, sind ja eigentlich mehr Rechner, die da rumfahren. Genau. Ne?
Also da bewegt sich was und Facebook kommt hier so ein bisschen hat so das Gefühl, dass sie da so ein bisschen ins Hintertreffen kommen, nehme ich an. Und jetzt probieren sie hier hinzukommen, weil natürlich Google und ich sage mal, Google ist nicht ein Hardwarehersteller, aber durch Android sind sie natürlich sehr nahe an den Hardwareherstellern. Apple ist ein Hardwarehersteller und Facebook fühlt sich hier an, so. Ja, bemüßigt irgendwie ihre Vormachtstellung hier auch zu behalten und kauft jetzt so solche Produkte zusammen, oder? Um hier die Internet of Things Strategy zu verfolgen. Und da bin ich sehr gespannt, wie denn die final aussehen wird, wie dann WhatsApp, Drohnenhersteller und Oculus Rift zusammenkommen.
Ja, ich habe neulich irgendwo einen Bericht gelesen, dass da auch völlig neue, um jetzt wieder mal in die Bedrohungsszenarien einzusteigen, völlig neue Bedrohungsszenarien auftauchen. Da gab es irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es ein Proof of Concept war oder ob tatsächlich schon eine Attacke, dass man über dir Drohnen fliegen lässt, die in der Lage sind, dann deine Handykommunikation direkt auszuspähen und dann darüber deine Pins und deine, weiß ich was, Geheimzahlen oder ähnliches rauszuspionieren. Und das passiert einfach dadurch, dass dann über dir eine Drohne fliegt, die dann mit deinem System einfach über ungesicherte, auf dem Rechner laufende WLAN- oder Bluetooth-Schnittstellen dann so automatisch Konversation aufbaut und sich dann aus deinem Handy die Daten zieht, ohne dass du irgendwo mit verbunden bist, sondern einfach, weil über dir dann eine entsprechend schlaue Drohne ist, die da anfängt rumzuspionieren.
Ja, ist denkbar. Es verwirrt mich jetzt ein bisschen, dass du diese Bedrohungslage hier hochbringst im Rahmen dieser Diskussion. Das ist ja mein, ja, ist ja mein
Punkt. Ich gehe ja mit offenen Augen durch die Welt. Ja, ich gucke jetzt immer nach oben, wo kommt die Bedrohung her, und schaue dann nach oben.
Nein, es ist wahr. Ich meine, es ist klar, oder? Das ist so, dass das Internet of Things ist ja immer so, das Bild der Bedrohungslage ist ja immer so, wenn dein Kühlschrank schlecht wird, oder? Wenn dein Kühlschrank irgendwie zurückschlägt, das ist natürlich so, dass die typische Metapher von der Internet of Things, ja, bringt eine neue Klasse von Problemen. Und ich glaube wirklich, dieses Data Security Issue, wem gehören die Daten von Gesetzes wegen, diese Dinge müssen wirklich geregelt werden, oder? Bevor das wirklich groß wird, da gebe ich dir recht.
Wenn dir morgens deine Haarmilch twittert, dass sie sauer ist, du, dann bist du auch richtig angefressen.
Apokalypse.
Ja, dann haben wir sie voll. Ja, haben wir noch was?
Ja.
Auf unserer Liste?
Doch,
ich hatte noch was. Aber das ist jetzt, das geht fast. Ich lass mich ganz kurz sagen, bist du dran? Auf der computerhistory.org. Mhm. Einer Seite, die sich um das Bewahren der Dinge kümmert, die noch vor 20, 30, 40 Jahren aktuell waren, damit man irgendwann mal weiß, wenn alles nur noch aus dem Internet der Dinge und aus Wolke besteht, dass es auch mal ganz knallharten Source Code gab. Da ist jetzt der Source Code von der ersten DOS und der ersten Windows 1.1 Version veröffentlicht worden. Wenn man sich das so runterlädt, das sind dann so kleine 28 Kilobyte Dateien. Ja. Und es ist irgendwie schon erstaunlich, wie dann heute, ich meine, mit einem Kilobyte kannst du auch nicht mehr anfangen. Da ist ja, ich meine, das ist, ja, ist heute auf dem Rechner, ist das ja gar nichts mehr. Mhm. Es ist schon erstaunlich, wie sich das dann mittlerweile alles verändert hat. Ja, war jetzt einfach nur so, weil ich jetzt was noch sagen wollte.
Genau. Nein, ich habe noch einen eher ernsteren Aufruf für alle unsere Freunde in der Europäischen Union, was wir in der Schweiz ja nicht sind, aber etwas, das uns auch hier intern oder auch in der Schweiz oder auch im Geschäft sehr, sehr beschäftigt. Es ist die Netzneutralität, die in der EU hier auf der Kippe steht. Und da im federführenden Ausschuss sind die ersten Beratungen soweit durch. Das heißt, es ist noch nicht in der Lesung, aber das Parlament wird das meistens so übernehmen, weil es sich am Ausschuss orientiert. Und sprich, das Gesetz wird soweit angenommen, dass sich dann noch was ändert, ist sehr unwahrscheinlich. Und das passiert, ich glaube, wenn es mir recht ist, in der nächsten Woche. Und Was die Idee ist, ich habe auch in Deutschland davon gehört, sogar in der Schweiz wurde davon berichtet, dass die Roaming-Gebühren fallen sollen, oder? Ja, deutlich.
Ja.
Und eigentlich ist das so, um es hier sehr, sehr deutlich zu sagen, das ist ein mieser Trick, der hier angewendet wird, weil mit diesen Roaming-Gebühren kommt etwas mit, was dann die großen Telekom-Anbieter machen können, das nennt sich Specialized Services, und da wird dann im Internet, das Internet wird eigentlich aufgeteilt in Specialized Services, wie zum Beispiel Skype und Mail und TV und so weiter. Und diese Specialized Services können unterschiedlich abgerechnet werden. Mhm. Und in Abhängigkeit diese Specialized Services dürfen in Abhängigkeit zur vorhandenen Bandbreite gesetzt werden. So steht das im Gesetz, solange es dann der Zugang zum Internet nicht blockiert ist. Diese schwammige Formulierung führt eigentlich eben genau dazu, dass die Netzneutralität nicht mehr gewährleistet ist. Und dass das ein massive Cash-Cow sein wird, sieht man eigentlich wirklich daran, dass sich die großen die Telekom-Anbieter nicht gegen diese fallende Roaming-Gebühren wehren. Ne? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man hier reagiert, weil das wäre massiv der Einschnitt, oder? Weil das behindert, also mal abgesehen davon, dass alles für uns teurer wird, aber das behindert auch Innovation, weil ich dann eben nicht mehr so einfach Konkurrenzprodukte machen kann und die Großen eigentlich die Bandbreite kaufen können, während die Kleinen sie nicht haben, weil sie noch in der Startup-Phase sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig für alle in der EU, oder? Kontaktiert eure Abgeordneten, oder? Wie das geht und was man denen genau sagen soll, findet man alles auf safetyinternet.eu. Und es ist wirklich ein Aufruf hier, geht dorthin, ändert das, weil sonst wird euer Neuland auch irgendwo hin zu sehr teuer Land.
Ja, Ja, das ist, ja, das muss man gut, ja, ich glaube, ich habe gelesen in den USA, da ist ja auch diese Diskussion entbrannt mit Comcast und wie sie alle hießen. Und da hat sich auch eine massive Initiative gegründet oder formiert, die genau dagegen angeht und auch weiterhin auf der Netzneutralität aufsetzt.
Genau. Also, dort haben zwei kommerzielle Companies, Comcast und Netflix, haben Fakten geschaffen. Apple will sich da schon anhängen, oder? Weil sie will natürlich auch profitieren mit ihrem Apple TV und ist auch bereit, da zu zahlen, oder? Die Situation ist dort ein bisschen anders, weil Comcast ist quasi de facto Monopolist. Es gibt gar nicht so viele Netzwerkanbieter wie bei uns. Mhm. Und die Europäische Union will hier nicht einfach will Fakten schaffen über das Gesetz.
Genau. Also die Seite, die du erwähnt hast, die heißt safetheinternet.eu.
Safetheinternet.
Ne? Safetheinternet.eu.
Genau, müssen wir sicher in den Shownotes verlinken.
Das kommt auf jeden Fall darauf. Das mache ich. Das packen wir rein. Ja, aber warum diskutiert keiner darüber so richtig intensiv? Weil wir beschäftigen uns mit verschwundenen Flugzeugen, mit Krim, Russland und im Hintergrund werden dann mal schnell das ein oder andere Gesetz
durchgepeitscht
und durchgehend. Ja, that's it.
Sonst noch was?
Ja. Mhm. Ach so, doch. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch was Lustiges. Muss ich loswerden noch hier. In der vorletzten Woche hat Mark Zuckerberg Obama angerufen. Ich meine, der kann das, oder? Kann so anrufen, sagen, hey, Barack. Also, und er hat sich so ja beklagt, dass wegen der NSA-Spionage, dass die da Facebook-Seiten quasi vorspiegeln mit so Man-in-the-Middle-Attack und dadurch dann irgendwie Daten abgreifen. Das finde der gar nicht lustig. Finde ich wirklich cool, so der größte Datensammler der Welt. Er beklagt sich beim anderen Datensammler der Welt, dass das gar nicht geht. Weißt du, über sein Ding, oder? Daten zu sammeln, das habe ich wirklich, okay. Fand ich sehr, sehr lustig letzte Woche.
Ja, ist schön.
Schöne Geschichte.
Ich habe auch noch was Lustiges. Das habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern gelesen. Ich glaube, eine von diesen EU-Kommissarinnen, die gerade für diese Telekommunikationsgeschichte zuständig sind, die ist im Düsseldorfer Flughafen, wollte die ins WLAN gehen und hat da festgestellt, dass da 30 Minuten oder eine Stunde irgendwie 6 Euro kosten und war davon völlig angefressen. Mhm. Hat, glaube ich, getwittert und daraufhin hat dann der Flughafenbetreiber gesagt, ab 1. April kann man jetzt für 30 Minuten kostenlos auf dem Flughafen ins WLAN gehen. Und sie hat gesagt, in Deutschland wäre es einfach noch ein Unding, dass man auf jedem Flughafen oder überall immer noch für WLAN so viel Geld bezahlen muss, während es in anderen Ländern ganz anders ist. Siehe da, dann kommt auch mal was Gutes von der EU, dass sie das dann mal ein bisschen durchsetzt. Wobei die gesagt haben vom Flughafen, nein, wir wollten das sowieso machen, wir haben es dann jetzt aber vorgezogen, damit wir es dann etwas schneller haben.
Dann müsste man ihr vielleicht safetheinternet.eu nahelegen.
Ja.
Genau.
Das geht. Gut, so, ja, schön. Ich werde mich jetzt an mein iPad stürzen und mit dem neuen Office rumspielen. Mal gucken, wie ich das so einfach verwenden kann.
Ja, genau.
Das mache ich jetzt.
Sehr schön.
Ja, dann danke ich dir.
Danke dir auch.
Und wie üblich, schöne Grüße in die Schweiz und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.